Vorcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Bundesliga, endlich wieder Bundesliga und ab dieser Saison auch hier im Podcast. Einmal wöchentlich, immer Montag, es sei denn, es wird Dienstag. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Her mit der Kugel.
Die Fußball-Bundesliga.
Und mit dabei heute und noch viele weitere Male Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter zu finden unter @cc_Eckner und Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter @ramc. Servus Christopher.
Servus.
Und hallo Konstantin.
Hallo.
Guten Tag, freut mich, dass ihr mit dabei seid und ja, auch die nächsten Wochen, die nächsten Spieltage hier mit mir begleiten werdet. Wir werden es so machen, dass wir uns immer ein, zwei Themen rausgreifen, über die ein bisschen länger sprechen und über die anderen Partien dann ja etwas kürzer. Gibt andere Podcasts, zum Beispiel den großartigen Rasenfunk, der den kompletten Spieltag abhandelt, also den kann man auch empfehlen und ich glaube, es ist am besten, wenn man sich ein bisschen ergänzt und ja, vielleicht dann nochmal einen anderen Ansatz wählt. Habe auch mit den Kollegen vom Rasenfunk gesprochen. Soll keinesfalls irgendwie ein Konkurrenzprodukt sein, sondern ja, Vielfalt, Pluralismus. Ja, was sprechen wir am besten am ersten Spieltag? Ich hätte jetzt gesagt, Darmstadt und Hannover 96 haben mich am meisten überzeugt am ersten Spieltag, deswegen greifen wir die raus. Aber die Kollegen haben mich überzeugt, dass wir dann doch eher über die Bayern und über Borussia Dortmund sprechen, die ja schon sehr furios gestartet sind, beide Mannschaften. Bayern 5-0 gegen den Hamburger SV und Borussia Dortmund 4-0 gegen Borussia Mönchengladbach. Christopher, fangen wir mit dem Bayern an. Da war schon viel Gutes dabei, oder? Gegen den HSV. Auch wenn ich danach jetzt wieder gelesen habe, da und da und da gibt es noch Baustellen, aber 5-0-Sieg kann man auch mal mitnehmen, finde ich.
Auf jeden Fall 5-0 zum Auftakt. Als Fan nimmt man das gerne mit. Positiv war vor allem, glaube ich, die zweite Halbzeit, wo man auch gesehen hat, dass die Neuzugänge Douglas Costa und Vidal gut integriert waren in das Spiel. Dass auch ja Müller und Lewandowski getroffen haben. Positiv war sicherlich auch, dass es besser gelöst wurde als vielleicht noch im Pokal gegen Nöttingen und beim Supercup gegen Wolfsburg. Also Hamburg hatte eigentlich bis auf ein, zwei Halbchancen eigentlich keine großartigen Möglichkeiten sich herausspielen können.
Bei der großen Neuzugänge angesprochen. Heißt jetzt eigentlich Douglas Costa oder Douglas Costa oder Douglas, wie Thomas Müller gesagt hat? Wie schreibt ihr ihn? Bei mir ist er rot. Schreiben ist immer leichter. Und sprecht ihn auch so.
Solange ich noch nichts anderes gehört habe.
Okay. Ja, der hat ja schon in der Vorbereitung beziehungsweise im ersten Pflichtspiel ganz groß. Bisschen blöd finde ich fast, dass er da auf der rechten Seite nochmal stärker war, weil da haben die Bayern ja eigentlich Robben. Da haben sie jetzt fast einen zu viel.
Andererseits sind Ribéry und Robben ja so fürs League-Spiel gegen Barcelona, aber auch gegen Dortmund im Pokal, dass da vielleicht so eine Option gefehlt hat, die einfach nochmal Lücken reißen kann, die ins 1 gegen 1 gehen kann. Verschnitt dabei war, das muss man auch sehen, aber es waren natürlich auch überragende Aktionen, also der Pass auf Thomas Müller, die Flanke beim Außenriss, das war schon ziemlich genial.
Ich nehme ja den Verschnitt eigentlich ganz, ja, vor allem in taktischer Hinsicht auch schon Kritik laut geworden ist nach diesem ersten Spiel. Muss man sich das sagen, das ist ein sensationeller Spieler im 1 gegen 1 und vielleicht passt das auch mal, dass man so ein bisschen Anarcho-Fußballer hat, der kein System gepresst werden kann. Ist ja vielleicht auch eine zusätzliche Waffe dann in einem im starren System Tore vorbereitet, wie er es jetzt schon am ersten Spieltag gemacht hat.
Einerseits ja, aber andererseits Situation sucht und andererseits eben trotzdem ein System gut arbeiten kann, also auch im Gegenpressing, auch im Pressing an sich gegen den offenen Aufbau des Gegners. Also es wäre schon gut, wenn da mit Costa noch in dem einen oder anderen Aspekt gearbeitet wird. Trotzdem, es war der erste Spieltag der Bundesliga, also man muss da noch ein bisschen abwarten auch. Vor allem die Bayern in der ersten Halbzeit, das System hat ja auch nicht so gut gegriffen, deshalb auch die Umstellung dann zur Halbzeit, weil in der ersten Halbzeit ja Bayern auch Mitte oder Vidal noch im Mittelfeld und dann eigentlich vier Leute davor. Also das hat ja Guardiola auch nicht so gepasst und deshalb auch die Umstellung dann. Costa ist also als Linksfuß, also als inverser Flügelstürmer oder Flügelspieler, auf links ist er sehr, sehr geradlinig, lebt von seinem Tempo, ist einfach viel, viel schneller als fast alle anderen Gegenspieler. Es folgen dann eben oft nur Flanken, relativ blind in den Strafraum. also ich sag mal drei, das ist gegen Hamburg nicht so schlimm, weil da kommt man zu ganz, ganz vielen Chancen. Muss man aber natürlich schauen, dass da die Abstimmung dann gegen bessere Gegner auch noch einfach stärker wird. Dass eben dann Douglas Costa, wenn er auf der, oder Douglas Costa, wenn er auf der linken Seite spielt, dass besser abgestimmt sind mit Müller und Lewandowski vor allem im Zentrum, oder eben auch manchmal auch eine Flanke verzichtet, vielleicht abstoppt, dann diagonal nach innen spielt, vielleicht in den Rückraum rein oder wie auch immer. Also das sind auch so Sachen, die vielleicht bei ihm verbessert werden müssen, sofern er eben eher Ribéry-Ersatz ist, weil der ja wahrscheinlich noch lange ausfallen wird, im Gegensatz zu Robben, der jetzt eigentlich wieder fit ist. Und ich weiß nicht, der wirkt auch jetzt eigentlich immer wieder stabiler als Ribéry, deshalb kann es natürlich sein, dass Costa eher auf links eingesetzt wird zunächst.
Wobei der Vorteil von Costa sicherlich auch ist, dass die Flanken von der, oder dass er die mit einer gewissen Schärfe einfach anspielt und dann dadurch, dass viele Spieler auch nachrücken, Vidal ist ja auch so ein Kandidat, der das bei Juve ganz oft gemacht hat, auch in den Strafraum nachgerückt ist, sich dann auch nochmal andere Abschlusschancen ergeben als vielleicht im Vorjahr mit Bernat und Alaba, die dann mal solche Willi-Sagnol-Gedächtnisflanken in den Strafraum geschlagen haben, die hoch und weit unterwegs waren.
Christian Ziege-Gedächtnisflanken,
bitte. Ja, oder Christian Ziege-Gedächtnisflanken, das wäre noch schlimmer. Gut, die werden aus dem Halbfeld dann noch. Aber das sind so Kategorien, so Flanken, die sind gut, die sind vielleicht auch halbwegs punktuell, kommen die auch dann an, aber das Problem ist einfach, Lewandowski ist jetzt nicht der aller kopfballstärkste Spieler und dann kann sich die Verteidigung auch relativ schnell darauf einstellen und davon entstanden sind, glaube ich, anderthalb Torchancen, wenn überhaupt. Und das so soll das ja gerade nicht sein. Also wenn schon mit Flanken gearbeitet wird oder operiert wird, dann vielleicht doch möglichst scharf reinspielen, dass die Verteidigungslinie irritiert ist und sich dann vielleicht über den zweiten Ball nochmal eine gute Abschlusschance entwickeln kann.
Geht ja bei dem Spiel um Tore. Und da hat er jetzt einfach in den ersten Pflichtspielen schon ein paar richtig gute Aktionen gehabt. Gegen Wolfsburg hat er Vierinha zwei, dreimal richtig stehen lassen. Und mir gefällt eben auch, was Konstantin schon gesagt hat, dass er so geradlinig ist, dass er nicht da acht Übersteiger macht und dann in die Mitte zieht und dann wieder umdreht, sondern dass er halt einfach eine Körpertäuschung macht und dann Tempo aufnimmt und vorbeikommt, so wie gegen Vierinha. Und jetzt, also ich meine, diese Außenrissflanke auf Müller war einfach überragend und sowas habe ich ganz, ganz selten gesehen in der Bundesliga. Und das Tor natürlich auch, Robben. Kopie hinter der Schuss ins lange Eck. Das war der erste Neuzugang, dann Konstantin der Zweite, Arturo Vidal. Zu dem vielleicht auch mal eine kurze Einschätzung. Vielleicht eins vorneweg, er kann mehr als grätschen. Das haben wir, glaube ich, jetzt auch gesehen und brauchen wir jetzt auch nicht mehr hören, dass er da in erster Linie über die Aggressivität kommt. Das ist zwar auch so.
Das wird vielleicht auch manchmal wirklich zu stark betont. Hat man auch bei der Copa America gesehen, wo er ja mit Chile den Titel geholt hat. Sicherlich einer, der auch dazwischen gehen kann, aber er hat viele, viele andere Eigenschaften, die eigentlich für die Mannschaft noch wichtiger sind. Natürlich körperliches Spiel kann auch immer mal helfen, gerade im Mittelfeld. Es gibt die körperlosen Spieler, die ihm jeden stellen können und Vidal ist eben einer, der dann doch eher immer aggressiv in den Zweikampf geht. Ansonsten, er offeriert eigentlich sehr, sehr viel. Es gibt, glaube ich, auch dieses Zitat, dass er eben, er ist kein Mittelfeldspieler, sondern er ist Verteidiger und Stürmer. Ist ein typischer, oder was heißt typischer, so typisch ist es nicht, weil es so viele von seiner Art nicht gibt, aber es ist ein Box-to-Box-Player, der einfach alles abdecken kann. Also vom Halbverteidiger bis zum falschen Neuner könnte er theoretisch oder zumindest in Gedankenspielen eigentlich alle Positionen einnehmen. Er könnte außen spielen aufgrund seines Tempos, aufgrund seiner Dynamik. Er könnte im Zentrum spielen, weil er recht ballsicher ist und auch stark im Gegenpressing, stark im Pressing allgemein. Eigentlich auch die richtigen Räume besetzt. Bei Bayern jetzt, er könnte zum Beispiel auch die Sechserposition übernehmen vor der Abwehr, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob er da vielleicht ein bisschen zu aktionistisch ist manchmal, dass er eben da zu schnell den Ball da nach vorne bringen möchte. Das ist noch ein Fragezeichen, aber er kann auf alle Fälle jede Achterposition, egal halb links, halb rechts, was auch immer spielen. Er kann auch Flügelverteidiger spielen, wenn das sein muss. Und wie gesagt, er könnte auch theoretisch falscher Neuner spielen, was er ja bei Chile zumindest immer mal gemacht hat. Also sprich, einer, der dann als Zehner immer wieder in den Strafraum vorstößt, was auch bei Juve immer wieder passiert ist, wo er als Zehner gespielt hat, der dann eben vorn reingeht und dann auch mit seiner Dynamik und mit seiner Technik Torabschlüsse sucht oder eben nochmal ablegt auf den Stürmer, der dann nebendran steht. Vidal kann irgendwie alles und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum man ihn geholt hat, weil von solchen Mittelfeldspielern auf dem Niveau gibt es ja nicht ganz so viele in Europa, nur eigentlich ganz, ganz wenige. Und er ist jetzt auch in meinen Augen jetzt mit 28 müsste er sein, ist er eigentlich auch so im perfekt jetzt für Bayern irgendwie. Ich glaube, damals, als er von Leverkusen zu Juventus gegangen ist, war er noch so ein bisschen ungeschliffen. Einer, der noch so ein bisschen entwickelt werden musste. Das ist bei Juventus auf alle Fälle geschehen. Conte und Allegri sind gute Trainer, die auch Spieler weiterentwickeln können in ihrer taktischen Ausrichtung, individualtaktisch, gruppentaktisch. Und jetzt der Schritt zu Bayern für meinetwegen drei Jahre oder so, das ist eigentlich, glaube ich, optimal.
Wie hat er dir gefallen, Christopher?
Hatte ja, glaube ich, erstmal einen neuen Passballbesitzrekord, also einen persönlichen Rekord aufgestellt. War gerade in der zweiten Halbzeit eine unglaublich tragende Säule im Angriffsspiel, gerade als dann Alonso ausgewechselt wurde und Lahm auf die Alonso-Position, auf die Sechser-Position gerückt ist, hat er mit Philipp Lahm unheimlich gut harmoniert, hat das Spiel immer wieder angetrieben, nach vorne, gute öffnende Bälle gespielt. Das sind auf jeden Fall Punkte, die einem zuversichtlich machen, dass Vidal auch längerfristig eine Verstärkung ist. Und ich glaube, wie Konstantin es ja schon angesprochen hat, es gibt einfach unglaublich viele taktische Möglichkeiten mit ihm. Sechster, Achter, Doppelsechs, Rechtsverteidiger. Da hat Guardiola relativ viele Möglichkeiten und das ist natürlich also für ihn als Trainer überragend, wenn er so einen Spieler hat, weil er dann ganz, ganz viel taktisch machen kann. Und er hat auf jeden Fall vielleicht dadurch auch mehr Optionen als mit Schweinsteiger. Um vielleicht die Diskussion auch nochmal so ein bisschen abzufrühstücken. Schweinsteiger und uns haben sich vielleicht zu sehr, waren die Stärken zugleich und die Schwächen auch. So gesehen ist Vidal damit vielleicht mit Alonso der bessere Partner. Ob Schweinsteiger nicht noch besser wäre, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall ist diese aktuelle Kombination und die Gedankenspiele, die sich daraus ergeben, definitiv ein zumindest für jetzt und hoffentlich dann auch vielleicht für die Zukunft aus Bayern-Sicht ein Gewinn.
5-0-Sieg, also für die Bayern gegen Konstantin. Wer war nochmal die zweite Mannschaft, die mitgespielt hat?
Ich bin mir nicht sicher. Ist St. Pauli?
So ähnlich.
Ach, Hamburger SV, genau.
Ah. Genau. Ja, was kann man da noch sagen zum HSV? Jetzt nach dem Auftritt. Danach irgendwie gehört Labbadia in der Pressekonferenz, die haben dann nach dem 0-1 versucht, das 0-1 zu halten. Nach wie viel waren es jetzt? 36 Gegentoren in den letzten 6 Spielen in München? Kann man ihnen das fast gar nicht vorwerfen. Aber das war schon erstaunlich wenig. Ich frage mich immer, warum gegnerische Mannschaften gegen die Bayern nicht mutiger auftreten, nicht vielleicht mal ein bisschen zumindest rausschieben. Also es waren ja ein paar Ballgewinne da von Chipblock zum Beispiel, aber alle um die Mittellinie rum. Da hat er dann noch 50 Meter vor sich gehabt und kein Mitspieler in der Nähe. Wenn er dann mal, Benatia war es, glaube ich, einmal den Ball abgenommen hat. Also unverständlich. Also ich meine, 0-5 kannst du auch mit einer mutigeren Spielweise verlieren, finde ich.
Auf alle Fälle muss ich auch mal sagen, hinter so einer Taktik, die Hamburg eben auch präferiert hat, dann, also nach der 10. Minute standen die eigentlich nur im 6-3-1, also beide offensiven Flügelstürmer dann eigentlich als Außenverteidiger, die Außenverteidiger reingerückt und dann gab es hinten eine Sechserkette. Man kann es wirklich als Kette bezeichnen. Mit so einer Taktik möchte man immer eine sogenannte Blamage verhindern. Nur wenn ich als Mannschaft quasi keinen richtigen Torschuss in dem Spiel verzeichnen, ist es auch eine Blamage in meinen Augen. Egal wie am Ende das Ergebnis ausgeht. Und richtigen Erfolg hatten sie ja damit am Ende auch nicht. Bayern hat umgestellt zur Halbzeit und hat sie dann auseinandergenommen. Auch folgerichtig eigentlich. Die Taktik, wirklich, die ersten 10 Minuten gab es so leichte Konterversuche, wobei ich da sage, Chipblock ist da vielleicht auch nicht mal der perfekte Stürmer gewesen. Der kann den Ball mal behaupten, aber eben dann hat er auch nicht unbedingt das Tempo. Vielleicht hätte man Gregoritsch vorne reinbringen können, der ein bisschen mehr Tempo hat, aber am Ende sind das Marginalien. Normalerweise verteidigt das Bayern und selbst wenn sie da ein Tor kassieren würden, würden sie am Ende trotzdem noch 6-1 gewinnen oder 7-1. Also mit der Taktik fährst du nach München, um zu verlieren einfach. Und du möchtest wahrscheinlich nur, dass es eben nicht schlimmer als 0-3 wird oder sowas. Und es ist eben 0-5 geworden. Also am Ende hat Hamburg überhaupt nichts richtig gemacht in dem Spiel. Und ja, das ist aber jetzt nichts Neues, muss man auch dazu sagen. Also die Auftritte vom HSV zum Beispiel bei Bayern sehen ja alle ähnlich aus. Egal wer spielt.
Wobei ich jetzt sagen muss, so zur Ehrenrettung des HSV, dass Labbadia zumindest taktisch ein bisschen was versucht hat. Also, dass Chipblock gespielt hat, war jetzt schon ein bisschen überraschend. Dass Lasogga dadurch auch auf die Bank gerückt ist, war sicherlich ja von vornherein nicht zu erwarten. Auch dass mit Jung, dass er da auf einen Spieler im zentralen Mittelfeld setzt, der sein Profidebüt gibt. Also, es war jetzt nicht ganz mutlos in der Summe.
Von der Aufstellung.
Sicherlich, gerade Lasogga hätte aber auch im Konterspiel, wenn schon wie angesprochen eben die Bälle an der Mittellinie festgemacht wurden, hätte er noch weniger bewirkt, weil Lasogga natürlich keine große Grundschnelligkeit hat. Hat man es mit Chipblock versucht, aber das sind so Marginalien am Ende. Ist sich richtig. Ja, klar, man hat der Grundplan war vielleicht gar nicht jetzt so feige, aber wenn man natürlich nach 10 Minuten auf 6-3-1 umstellt,
Das liegt aber auch dann an der Kaderplanung, ne? Wenn du halt irgendwie im Vorjahr einen Lasogga für fast 10 Millionen oder 8,5 oder wie viel es auch immer waren, für relativ viel Geld von Hertha loseist und dir einen Spieler ans Bein bindest, der, ja, es tut mir ja leid, aber eigentlich kein Pressing spielen kann und ja, in der Pressing-Liga dann dadurch total überfordert ist, dann hat es einfach auch in der Kaderplanung einfach gehapert. Dann kann man Labbadia eigentlich auch keinen großen Vorwurf machen.
5-0-Sieg für die Bayern gegen einen, zumindest in Ansätzen, was die Aufstellung betrifft, leicht kreativen HSV. Borussia Dortmund ebenfalls mit einem Ausrufezeichen. 4-0 gegen Borussia Mönchengladbach. Ein Konstantin rundum erneuerter BVB, komplett anders als in der Vorsaison. Nicht wirklich, oder? Also klar, sie gewinnen jetzt wieder, aber ich glaube nicht, dass man jetzt sagen muss, Tuchel und der BVB komplett anders als Klopp und der BVB in der Vorsaison. Aber so ein paar Sachen gibt es schon, die man rausgreifen kann, die anders waren als in der Vorsaison.
Es gibt sicherlich Sachen, die jetzt unter Tuchel einfach besser laufen. Nur, man muss natürlich nochmal in Erinnerung rufen, das damalige Heimspiel gegen Gladbach in der Hinrunde der letzten Saison ging 1-0 aus. Wir erinnern uns alle, Kramer mit dem 40-Meter-Eigentor. Damals war der BVB auch drückend überlegen gewesen gegen Gladbach. Hat noch damals die Chancen nicht genutzt. Das sah ja jetzt am letzten Samstagabend dann doch besser aus. Aber an sich sah auch der taktische Plan etwas stärker aus. Man ist etwas weggegangen von dem sehr intensiven Pressing, was es sicherlich beim BVB weiterhin geben wird, in gewisser Form, aber es ist nicht mehr ganz so aggressiv gewesen in manchen Phasen des Spiels. Etwas überlegter, etwas raumorientierter auch zum Teil oder etwas besser abgestimmt. Ansonsten, wichtigste Facette eigentlich bei diesem Spiel, wie der BVB Gladbachs 4-4-2, also das defensive 4-4-2, bespielt hat, eben mit ruhiger Ballzirkulation. Also das heißt, es wurde immer, Gündogan hat meistens den Ball übernommen oder Weigel, dann gab es kurze Pässe und es sah eigentlich alles relativ ungefährlich für Gladbach aus. Und dann ging über eine schnelle Seitenverlagerung, wurden die Räume geöffnet, dann wurde gleich vertikal, diagonal nach vorn gespielt und dann ging die Post ab. Was man sagen muss, der BVB ist eine der Mannschaften, die eben mit diesem Spielermaterial, also sprich Kagawa, Gündogan, Mkhitaryan, Reus, die eben auch in engen Räumen eigentlich überzeugen können, brillieren können, die auch dort gute Kombinationen spielen können, was man jetzt letzte Saison eben nicht gesehen hat, was man auch teilweise vorletzte Saison nicht gesehen hat, aber Tuchel hat das jetzt eigentlich hervorgeholt. Und Gladbach war defensiv sicherlich nicht so stark mit wenig Zugriff eigentlich. Aber der Zwischenlinienraum zwischen Abwehr und Mittelfeld war trotzdem sehr, sehr eng gewesen. Aber Dortmund hat es eben geschafft, mit ihren starken Technikern da trotzdem gute Kombinationen, schnelle Kombinationen zu spielen und damit eben auch die Fohlen auszuhebeln.
Christopher, ganz gute Kombination aus ja, Kontrolle und Tempo dann im letzten Drittel. Das ist was man wahrscheinlich auch als Bayern-Fan sich anschaut und sich denkt, das funktioniert ganz gut beim BVB und könnten wir auch so spielen.
Ja, lief überragend. Ich glaube, Konstantin hat das schon ganz gut zusammengefasst. Auf Gladbacher Seite war es sicherlich das größte Problem, dass die Neuzugänge sich nicht so gut ins Favre-System eingepasst haben. Also Stindl ist da sicherlich an vorderster Front zu nennen, der ganz große Probleme hatte, sowohl offensiv als auch defensiv. Dadurch gab es im Prinzip auch so viel Raum, weil einfach der Zugriff einfach nicht gestimmt hat auf Gladbacher Seite. Also Weigel, Gündogan hatten relativ viel Platz, konnten relativ gut agieren. Stindl hat da, glaube ich, keine ganz gute Figur gemacht. Das, glaube ich, muss einfach noch reinwachsen. Es ist natürlich auch für Gladbach ein riesiger Verlust, dass Christoph Kramer jetzt wieder zurück nach Leverkusen gegangen ist. Das Gleiche gilt im Prinzip dann mit der Abstimmung mit Xhaka, die hat im Prinzip auch nicht so richtig gepasst. Dann kamen noch irgendwie zwei 19-, 20-Jährige in der Innenverteidigung rein, weil Stranzl und Dominguez verletzt waren. Also ich glaube, bei Gladbach kam schon ziemlich viel auch zusammen. Nichtsdestotrotz war es eine sehr, sehr gute Leistung vom BVB und haben auf jeden Fall auch sicherlich davon profitiert, dass sie jetzt schon zwei Europa League Quali-Spiele, was ist es überhaupt vor Quali, also egal, zwei Europa League Spiele hatten. Und hatten
letzte Quali-Runde, bisschen vor mehr der Playoff-Runde, ja. Die auch nochmal eine Quali-Runde ist.
Auf jeden Fall, die dadurch schon ein bisschen mehr Rhythmus hatten. Also ich habe jetzt beide Quali-Spiele sogar gesehen Und da gab es sicherlich auch die ein oder andere Problemstelle, aber wenn sie dann mal gut in den Rhythmus gekommen sind und wenn sie dann auch vor allem schnell umgeschaltet haben und ins Kombinationsspiel gekommen sind, ja, dann spielt der BVB auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Rolle in dieser Saison.
Konstantin, Christopher hat jetzt die Doppelsechs angesprochen mit Xhaka und mit Stindl und das Fehlen von Kramer, dann die beiden Innenverteidiger, Andreas Christensen, Neuzugang 19 Jahre alt und Marvin Schulz, 20, jeweils erstes Bundesligaspiel. Wo ist da eher das Problem zu suchen oder war es eine Kombination aus beiden?
Das Problem war eher bei der Doppelsechs zu suchen, in meinen Augen. Plus auch teilweise die Flügelspieler, vor allem Traoré hat sich relativ schlecht angestellt im Pressing, um mal so auszudrücken. Also teilweise eben auch die falschen Räume gesucht, teilweise in Mannorientierung übergegangen, in Manndeckung übergegangen, wo er es eigentlich hätte nicht tun sollen. Traoré ist einer, der kann offensiv sehr viel reißen, aber beim Favre-System gehört eben auch noch viel mehr dazu, eben auch, dass die Flügelspieler sehr, sehr intelligent gegen den Ball agieren. Aber auf die Doppelsechs zurückzukommen, der Fußballgott Kramer, nein, nicht ganz übertrieben, aber Kramer ist einer, der konnte einfach in der letzten Saison und auch davor teilweise die etwas ungeschickten Handlungen von Xhaka gegen den Ball gut ausbügeln, einfach weil er so einen großen Zugriffsradius hat. Kramer ist ja eigentlich auch so ein Prototyp des Box-to-Box-Spielers einfach und der eben auch überall Zugriffsradius bekommt oder Zugriff bekommt. Auch in diesem Spiel hat Dortmund es eigentlich sehr gut geschafft durch eben ihre Zentrumsspieler, gerade Gündogan stand ja eigentlich direkt gegen Xhaka. Gündogan hat sich immer wieder zurückfallen lassen, dadurch ist Xhaka herausgerückt aus seiner Grundposition, hat dadurch Lücken geöffnet. Stindl konnte das eben nicht so gut ausbügeln. Erstens, weil er es noch nicht so kennt und zweitens, weil er jetzt auch nicht immer Sechser gespielt hat, weil er Hannover ist ja auch sehr, sehr flexibler Spieler eigentlich. Und das muss sich eindeutig noch verbessern. Einerseits auf Seiten von Xhaka eigentlich, weil ich da nicht weiß, inwieweit sich das verbessern wird. Er ist sicher ein sehr präsenter Sechser, wenn es um Spielaufbau selbst geht, aber gegen ihn war eben doch relativ fehlerbehaftet. Und inwieweit Stindl eben jetzt in die Rolle reinwächst, die Kramer letzte Saison hatte, da muss man schauen. Das weiß ich. Das kann man jetzt schlecht abschätzen. Aber sicherlich haben da beide ihre Fehler gemacht gegen den Ball und Dortmund hat es aber auch sehr gut gemacht, hat sie eben sehr gut herausgelockt, wie schon angesprochen. Die beiden Innenverteidiger natürlich sehr unerfahren, aber gerade Schulz hat in meinen Augen sehr gut oder ein relativ gutes Spiel gemacht. Christensen hat sich ein, zweimal etwas schlecht angestellt, aber es ist immer schwierig und ich habe auch teilweise Diskussionen verfolgt, dass man jetzt quasi das an ihnen festmachen sollte und ganz ehrlich, wenn eine Mannschaft 0-4 verliert, dann sind nicht immer nur die Innenverteidiger daran schuld und teilweise sind sie auch gar nicht daran schuld, weil im heutigen Fußball sind sie einfach nur ganz hinten dann und müssen dann die stürmischen Angriffe oder die schnellen Läufe des Gegners eben nur noch irgendwie versuchen abzufangen und das ist teilweise sehr, sehr schwierig bis unmöglich und ganz ehrlich, wenn eben Stindl den Ball verliert und Gündogan dann einen Steilpass auf Aubameyang spielt, wenn Aubameyang einmal den Ball hat im Sprint,
Da war der Christensen eh noch nah dran.
Drei Verteidiger in Europa, die da mithalten.
Ja, ich finde, dass der Christensen eh noch nah dran war. Ich meine, Aubameyang hat ja sogar ein bisschen Vorsprung, ja, oder hat sich halt den Ball vorgelegt. Da hat er eigentlich ganz gut mitgehalten noch.
Sicherlich, aber ich mache ihm keinen Vorwurf, dass er da am Ende nicht gegen Aubameyang bestehen kann. Ja. Denn das kann fast niemand. Und zumindest auch kein Verteidiger, der vielleicht bei Gladbach unterschreiben würde. Und deshalb muss man da auch aufpassen, um das jetzt nur an dem Alter festzumachen, dass die eben noch keine Bundesliga-Erfahrung haben und so weiter und so fort.
Ja, aber auch teilweise war es auch die Abstimmung. Also ich meine, die ersten beiden Gegentore waren über links oder halblinks. Da war Janschke auch fast nicht im Bild zu sehen. Also kommt auch mit dazu. Und ich denke jetzt auch, dass man nicht nur die beiden Innenverteidiger kritisieren sollte, auch wenn, klar, mit Dominguez und Stranzl da wirklich zwei wichtige Spieler ausgefallen sind. Mkhitaryan und Weigl waren sehr, sehr stark. Ich glaube, da braucht man nicht lang diskutieren. Nö,
Mkhitaryan, sind wir uns einig, aber Mkhitaryan
in überragender Form und Weigl in seinem Alter finde ich auch schon krass, wie abgeklärt er spielt. Wolltest du was anderes sagen, Christopher?
Ja, ich wollte, weil du Weigl sagst, würde ich auch noch einen großen Verlust auf Gladbacher Seite erwähnen. Der Chris Weigl, der Fitnesstrainer von Gladbach, ist ja irgendwie weggegangen. Wir haben jetzt einen neuen Mann geholt.
Salzburg.
Ja, genau. Ich finde, es hat aber noch nicht so gegriffen. Also Gladbach wirkte auch, ich hatte ja auch das Spiel gegen St. Pauli gesehen im DFB-Pokal. Das hat mich von Komponente, die, glaube ich, auch im Favre-Spiel sehr, sehr wichtig ist, hat mich das also wirklich nicht so überzeugt. Die wirkten dann schon ab einem gewissen Zeitpunkt dann doch relativ platt. Und Dortmund hatte ja dann auch gar nicht mehr so viel gemacht in der zweiten Halbzeit, wobei da, glaube ich, sogar noch mehr möglich gewesen wäre gegen die doch etwas ausgelaugt wirkenden Gladbacher.
Und mit Kram halt auch einen laufstärken Spieler verloren.
Kommt ja, dazu, man muss vielleicht dazu noch anmerken, dass eben gerade Favre eigentlich in den letzten Jahren der Trainer war, der die wenigsten Verletzten hatte. Und da gehört ja auch der Athletiktrainer, im Übrigen heißt der Klaus Luisa oder Luisa. Da gehört natürlich auch der Athletiktrainer, der Fitnesstrainer, der ganze Stab gehört natürlich auch dazu. Das macht der Favre nicht allein, aber er ist eigentlich einer, der sehr gut in Sachen Trainingssteuerung arbeitet. Nur jetzt hat auch Johnson wieder ein Muskelfaseres erlitten. Das wird interessant sein, wie sich das entwickelt jetzt auf Gladbach, weil wie gesagt, sie haben eigentlich einen relativ dünnen Kader, aber Favre hat es immer sehr, sehr gut geschafft, dass sie wenige Verletzte haben. Und wenn, dann gab es vielleicht mal eine schwere Verletzung, wo er dann vielleicht auch nichts mehr dran ändern konnte, aber an sich wird es da interessant sein, wie das jetzt in dieser Saison verläuft.
Das die Spiele der Bayern und von Borussia Dortmund. Christopher, du bist jetzt mal ganz kurz Bayern-Manager. Welchen Spieler würdest du aktuell vom BVB holen? Nach diesem ersten Spieltag?
Dann würde ich mich, glaube ich, für Gündogan entscheiden.
Konstantin, darfst gerne widersprechen oder beipflichten. Ich hätte jetzt einen anderen im Kopf gehabt nach diesem Spiel.
Hättest du? Ja. Nein, Gündogan würde bestimmt Bayern gut zu Gesicht stehen, wobei sie natürlich auch schon viele Mittelfeldspieler haben.
Ansonsten, aber Mittelfeldspieler kann man nie genug haben.
Ja, natürlich vor allem
Gardner. Eigentlich brauchst du 11 Mittelfeldspieler. Du brauchst 11 oder 10 und ein Neuer normalerweise. Das wär's.
Ja, und Neuer spielt lieber rum.
Ansonsten, ich glaube auch, sie könnten vielleicht, also Reus könnten sie natürlich auch gut gebrauchen, denke ich.
Keiner sagt Hummels. Nach diesen Aufbaupässen, die er da gespielt hat, nach dieser Präsenz, nach dieser starken Leistung gegen Gladbach.
Sie haben ja schon Boateng.
Ja, dann hätten sie Hummels auch noch. Dann hätten sie ja schon 2/11 der deutschen Nationalmannschaft in der Innenverteidigung. Okay, na gut, dann eben Gündogan.
Benatia hat das auch ganz gut gemacht. Ja. Von daher ist er...
Okay. Ich hätte jetzt Hummels genommen, aber ihr seid die Experten.
Ich glaube auch, Christoph hat da an das Mannschaftsklima einfach gedacht, weil Boateng möchte einfach lieber die Aufbaupässe, seine Laserpässe spielen. Und da soll er sich vielleicht dann nicht mit Hummels...
Okay, da hat er schon weitergedacht. Gut. Mhm. Ja, ist auch in Ordnung. Konstantin, du bist jetzt mal kurz Manager von Borussia Dortmund. Welchen Spieler würdest du aktuell von den Bayern holen?
Ich würde eigentlich grundsätzlich immer Robben holen, weil es ein Top-3-Spieler in Europa ist. Ansonsten als Alternative Manuel Neuer.
Lewandowski? War schon mal da, aber ging er ja auch.
Sicherlich. Eigentlich kann ich aus der Startelf von Bayern jeden nehmen, habe ich so das Gefühl.
Ich glaub, jeder Bayern-Startelf-Spieler würde Borussia Dortmund besser machen. Uiuiuiui.
Wie bitte? Ich glaube, wer richtig geil wäre für Dortmund, wäre Alaba. Dann wäre für Tuchel einfach unglaublich viel möglich, taktisch. Gerade auch, wenn Alaba den Ball nochmal richtig nach vorne tragen kann, durch die Pässe, Laufwege, zusammen mit Reus, vielleicht über die linke Außenbahn, das hätte schon viel Schönes.
Das kann ich nicht akzeptieren als inoffizieller Vorsitzender des Marcel Schmelzer Fanclubs. Deshalb würde ich, Alaba ist der Einzige, den ich nicht nehmen würde. Nein, weil Schmelzer ist für mich so der unterschätzteste Spieler in der Bundesliga und deshalb verteidige ich den quasi immer gegen Kritik.
Der ist auch gut in Form. Jetzt auch in der Europa League und gut, DFB-Pokal jetzt vielleicht weniger, aber er macht echt viel über links und die Flanke auf Aubameyang, die war stark, also aus vollem Lauf den da so reinzuhauen. Hat mir gut gefallen, was Marcel Schmelzer gespielt hat.
Und in der Rolle wäre natürlich Alaba auch eher verschenkt, also wenn, dann würde ich vielleicht sogar ihn eher so als linken Sechser sehen oder sowas bei Dortmund. Weil der gerade aktuell Weigl spielt. Gut.
Luxusprobleme über Luxusprobleme.
Herauskommandieren.
Na, schwierig.
Ja, ich stelle keine leichten Fragen. Oder nur selten. Ihr hört den Vorcheck. Immer am Montag jetzt auch zur Bundesliga. Mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de. Auf Twitter zu finden unter @cc_eckner. Und Christopher Ramm von mirsanroth.de. Auf Twitter @ramc. Ich versuche immer noch die www.checkpot.fm flott zu kriegen. Stelle mich da ein bisschen an, aber irgendwann wird sie dann mal online sein. Bis dahin hört ihr den Vorcheck über die verschiedenen Apps. Es gibt eine Podcast-Apps, genau. Oder ja, einfach halt iTunes zum Beispiel. Es gibt eine Facebook-Seite www.facebook.de/der Vorcheck und auf Twitter findet ihr mich unter @fetzi6. Es hat noch andere Spiele gegeben an diesem ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Hier die Ergebnisse: bei Leverkusen gegen TSG Hoffenheim 2-1, Augsburg gegen Hertha BSC 0-1, Werder Bremen gegen Schalke 0-3, Mainz gegen Ingolstadt 0-1, der Aufsteiger mit dem Sieg. Darmstadt gegen Hannover 96 2-2 und dann am Sonntag noch Wolfsburg-Frankfurt 2-1, Stuttgart-Köln 1-3. Gibt es da eine Mannschaft, die euch positiv überrascht hat? Fangen wir mal mit Konstantin an.
Positiv. Also richtig positiv hat mich eigentlich an diesem Spieltag keine Mannschaft überrascht. Muss ich so.
Auch nicht die, die wir schon besprochen haben.
Abgesehen von denen, hat mich eigentlich keine Mannschaft überrascht, denn selbst so ein Sieg, so ein 3-0-Sieg von Schalke, der war am Ende deutlich gewesen, aber Schalke wirkte doch recht bieder und recht einfach in dem neuen Breitenreiter-System, also das hat mich auch nicht so überzeugt. Also ich könnte jetzt eher Mannschaften finden, die ich kritisiere an diesem Wochenende. Wobei man natürlich auch bei Mannschaften wie Schalke oder Leverkusen natürlich auch mit hohen Erwartungshaltungen rangeht, das muss man natürlich auch ganz klar sagen.
Zumindest mal gewonnen. Christopher, hast du eine, die... Der Ingolstadt hat gewonnen. Da sagen alle, die werden 18. abgeschlagen. Zumindest mal 3 Punkte. Okay, in Mainz, die werden es vielleicht auch schwer haben, aber die gewinnt zumindest mal.
Das ist Darmstadt echt eine schwierige Frage. Weil
Köln gewinnt 3-1.
Also vom Ergebnis her wahrscheinlich sogar Köln. Hätte ich jetzt nach den Testspielergebnissen von Stuttgart und der Zorniger jetzt nicht so unbedingt erwartet. So wirklich ja diesen gestückelten Spieltag gesehen und jedes Spiel und so nach und nach haben sich einfach immer mehr Kandidaten für mich in meiner imaginären Liste aufgetan, die ich als Abstiegskandidat verbuchen würde und am Ende wusste ich gar nicht, wo jetzt eigentlich dieser Tiefpunkt und der nächste Tiefpunkt erreicht wurde. Also es war teilweise wirklich taktisch erschreckend zu sehen, also allen voran jetzt von der Hertha vielleicht, die mir ganz negativ in Erinnerung geblieben ist. Das Spiel Darmstadt gegen Hannover, das war ganz gruselig anzugucken, also selbst in der Konferenz, wo du ja wirklich ja nur Ausschnitte siehst und sagen wir mal von diesem ganzen Spiel wirklich nur so eine Viertelstunde, 10 Minuten siehst und selbst da die Highlights schon zu sehen, das tat schon weh. Auch wenn das jetzt natürlich so ein bisschen klingt wie die zwei alten Säcke von der Muppets Show, die die ganze Zeit nur oben auf ihrer Bühne sitzen und schreien ja runter von der Bühne. Aber die Qualität der Bundesliga hat sich auf jeden Fall in dieser Saison jetzt so von dem reinen Erstmal hat sich auf jeden Fall nicht verstärkt oder nicht verbessert.
Dann hast du noch eine absolute negative Überraschung, Konstantin, wenn du keine positive hast. Also Christopher hat jetzt schon ein paar negative Überraschungen gehabt. Gibt es so eine Mannschaft, die du negativ ausheben möchtest?
Ich habe im Übrigen das Spiel Darmstadt gegen Hannover komplett die 90 Minuten gesehen. Für uns habe das auch getickert für Spielverlagerung. Aber also gerade Darmstadt mache ich da noch am wenigsten Vorwürfe, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man schaue sich neues Spielermaterial an und dann an sich spielt Schuster das Gleiche, was er jetzt auch in der zweiten Liga spielt. Aber
ja, aber warum nicht? Wenn sie damit
natürlich, nein, ich finde das, ja. ich sag mal, den mache ich, wie gesagt, ich mache ja. Denen am wenigsten Vorwürfe. Ist aber auch keine Mannschaft, wo ich jetzt sage, die muss ich jetzt herausheben, dass sie irgendwie gut gespielt haben. Sie machen einfach das, was sie können und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und Darmstadt geht natürlich als großer Außenseiter in die Bundesliga-Saison. Eine Mannschaft, die mich sehr, sehr enttäuscht hat, ist eigentlich Mainz 05. Denn nicht nur das Ergebnis gegen Ingolstadt, auch wie Ingolstadt sie teilweise dominiert hat. Also Ingolstadt hat teilweise das Spiel so stark bestimmt, das habe ich nicht mehr in der zweiten Liga vom FCI gesehen, muss man wirklich so sagen. Und Mainz in einem sehr, sehr biederen Defensivsystem, Flügelangriffe billigster Art zum Teil und wie gesagt, und dann eben auch spielstarke Leute wie Latzer und Co. auf der Bank gelassen. Also das hat mich doch sehr, 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 sehr enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Mainz hat eigentlich einen guten Kader und eigentlich auch gute Voraussetzungen. Ich meine, die Trainer, die bei Mainz in den letzten Jahren noch tätig waren, die haben ja eigentlich gute Arbeit geleistet, auch im taktischen Bereich zum Beispiel und auch den Kader gut aufgebaut. Und dann, wenn ich dann sowas sehe, was da jetzt Schmidt fabriziert hat, dann ist das schon sehr enttäuschend. Und am Ende ist das Ergebnis auch irgendwie folgerichtig. Oder ist zum gut so, dass sie da verloren haben jetzt gegen Ingolstadt. Weil für so eine Leistung sollte man eigentlich nicht belohnt werden mit irgendeinem Punkt noch.
Abschluss, noch ein paar Kategorien, noch ein paar Preise, kann man Preise sagen, die wir vergeben? Egal, kurz und knackig.
Der Spieler des Spieltags. Ja, ich tue mich ein bisschen schwer, weil ich so nenne jetzt einfach mal ganz mutig und sage einfach mal Weigl, weil er einfach sein Debüt so abgezockt gespielt hat gegen das taktische. War schon ziemlich überzeugend, wer sich da in den Dortmunder Kader eingefügt hat, war schon alle Bonheur.
Konstantin?
Ich hätte mir auch Weigl aufgeschrieben. Von Bayern und Dortmund würde ich Joel Matip von Schalke 04 nehmen.
Okay.
Die Kompaktheit von Bremen im Zentrum zerstört hin und wieder. Also das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, ob ja jetzt der Spieler des Spieltags war, aber zumindest einer, der doch sehr herausgestochen ist, genau wie Weigl eben auch.
Wobei ich bei Matip und bei Werder Bremen auch die Frage stellen würde, gab es den Eindruck, dass er da zwei, dreimal, also vor allem bei dieser, also Gebre Selassie hat er den Pass gespielt und dann beim Tor von Choupo-Moting hat er auch den Pass gespielt. Der spaziert da über die Mittellinie, also ich habe da weit und breit keinen Grün-Weißen gesehen.
Das Spiel war eigentlich ein klares Setting an Flügelangriffen, die sie auch schon jetzt in der Sommervorbereitung gezeigt haben. Matip hat dann mehr oder weniger diese ganze Konstellation dann mal durchbrochen, indem er eben einfach durchgetribbelt ist durch die vermeintliche Kompaktheit von Bremen. Also so gesehen hat mir das dann doch sehr gut gefallen auch und einfach spannend irgendwo.
Weigl und Matip, die Spieler des Spieltags, sei dazu gesagt, es muss nicht unbedingt immer einer sein, der drei Tore geschossen hat. Also das wäre ja auch langweilig. Insofern, ja, Spielzug des Spieltags. Auch da muss es nicht unbedingt ein Tor dafür gegeben haben. Christopher.
Dazu die Balleroberung zum 3-0, wie er Stindl den Ball abgeluchst hat und wie sich dann daraus die Kontersituation entwickelt hat. Favre auszukontern, das ist schon, glaube ich, das höchste der taktischen Gefühle, gerade so hier muss auszukontern. Großartig.
Weigl auf Aubameyang und der uneigennützig auf Mkhitaryan. Wobei man auch sagen muss, der zweite Konter war auch stark gespielt mit Kagawa, Reus und dann Mkhitaryan. Spielzug des Spieltags?
Ich würde das 1-0 vom BVB nehmen, ja, gegen Gladbach. Das hat, wie man das 4-4-2 von Favre knacken kann. Also wie ich schon vorhin kurz erklärt hatte, eben kurze Passzirkulation oder kurze Pässe auf rechts, dann schnelle Verlagerung über Sokratis zu Hummels, dem linken Innenverteidiger, der dann eben viel Freiraum hatte, weil einfach die Linien von Gladbach so eng mit, der dann den Passweg zu Kagawa öffnet. Kagawa leitet sofort weiter auf Reus, der dann im Rücken steht von Stindl und von Traoré wahrscheinlich. Und ja, schließt ab ins kurze Eck. Ob der haltbar war, ich glaube nicht. Reus hat einen hammerharten Schuss und deshalb will ich David Sommer auch keine Vorwürfe machen an sich.
Sehe ich ein bisschen anders. Also
da war er dran. Zerstör jetzt bitte nicht den Spielzug, okay?
Nein, der Spielzug war ja super. Es war ja auch nur, da hat der Sommer nichts mit dem Spielzug zu tun. Ja, also sogar der Bayern-Blogger nimmt einen BVB-Spielzug, dann würde ich jetzt vielleicht sagen, der Pass von Lewandowski auf Müller, der war auch nicht so schlecht. Aber ihr entscheidet.
Ja, der war auch gut.
Auch das, und war natürlich.
Aber ja, wir haben auch gesagt, das 3-0 von Costa haben wir auch schon erwähnt. Also da war schon viel Schönes dabei.
Aber es kann nur einen Spielzug des Spieltags geben. Und dann gibt's noch den Kopf. Christopher, hat's einen gegeben?
Also für mich eigentlich die Aktion von Spalc in der zweiten Halbzeit, als er gelb vorverwarnt, schon Lewandowski da nochmal so blöd auf den Knöchel tritt. Also anderes Wort als blöd fällt mir da auch nicht mehr ein. Ein Spieler mit der Vorgeschichte, der eigentlich dann schon weg vom Fenster war, irgendwie wieder erwarten, nochmal eine Chance bekommen vom HSV, sich dann im ersten Spiel so daneben zu benehmen, das ist schon, ja, zeugt jetzt nicht unbedingt von geistiger Reife und das, obwohl der gute Spajic jetzt schon 34 ist. Ja, das war irgendwie nicht ganz nachvollziehbar für mich.
Ja, ich finde auch zwar eine blöde Aktion, aber meiner Meinung nach kann er ruhig so weiter spielen. Ja, also wenn er eben hart spielt, ein harter Innenverteidiger ist und möglicherweise haben dann die Gegenspieler auch mal Respekt, / Angst, ist es für mich in Ordnung. Was mich unglaublich genervt hat, ist, dass er danach dann immer noch weiter diskutiert und wirklich böse war. Also das war ja wirklich auch schon dunkelgelb, gelb vorbelastet, dunkelgelb. Da auch nochmal so tut, als wäre das nichts gewesen. Das war ein klares Foul und das weiß ich auch als Verteidiger, wenn ich so drauf drehe. Ja, also, da weiß ich auch danach, klar, also, okay, vor allem wenn ich als 19-Jähriger von mir aus, aber wenn ich, wie du schon gesagt hast, über 30 bin, dann weiß ich, dass ich da eigentlich mich schleichen kann und Ruhe geben muss. Nach so einer Aktion.
Ja, definitiv. Also gerade, ja, dass er schon gelb hatte, das ist einfach, dann so da noch hinzugehen, in der Situation, wie auch der HSV war, weil wenn sie dann noch zu 10 sind, dann wird es ja noch schwieriger, dann sind sie Bayern richtig auseinander. Von daher wirklich der Kopfschützer der Woche.
Konstantin, deiner?
Ich möchte jetzt nicht auch Hamburg nehmen, deshalb für mich die Chancenverwertung von Bayer 04 Leverkusen. Denn die hatten gefühlt 1000 Chancen, so drückend überlegen hatten, so viele Chancen haben, so viel verballert. Das war auch letzte Saison zum Teil schon so und das ist natürlich ungut. Und das
muss gegen Lazio auch besser werden.
Ob das jetzt ein Kopfschüttler ist, aber es ist zumindest natürlich was, wo man wirklich
vergebene Chancen kann man auf jeden Fall den Kopf schütteln. Den
Kopf dann auch schüttelt, weil man sagt, das kann ja jetzt nicht wahr sein.
Naja, wenn man einen Kopf schüttelt, dann ist es ein Kopfschüttler. Sprachperlen, die es auch weiterhin geben wird. Ihr seid Woche für Woche dabei. Ihr müsst für Woche eine Sprachperle finden. Für die es noch nicht kennen, kann ein schönes Wort sein, kann auch ein Zitat sein, ein Sprichwort. Egal, sucht es euch aus, beziehungsweise ihr habt es euch ausgesucht. Christopher, deine Sprachperle.
Ich habe mich entschieden für Goal Control. Auch wenn wir es jetzt irgendwie noch nicht so ganz so groß im Einsatz gesehen haben, glaube ich, ist schon auf jeden Fall ein Fortschritt für die Bundesliga und eine Erleichterung für die Schiedsrichter. Und ja, dass diese Diskussion Tor, kein Tor, endlich mal ein Ende hat, großartig. Und deswegen Goal Control.
Konstantin?
Ja, ich möchte ein Zitat des Spieltags bringen, und zwar vom Kulturphilosophen Paul Dardai, der nach dem Sieg von Hertha gegen Augsburg eben sagte, das war ein Männersieg, den haben wir uns erschwitzt.
In diesem Sinne wünsche ich euch bis zum nächsten Mal viele erschwitzte Männersiege, was auch immer das sein mag. Und euch, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Vollcheck, der Sportpodcast.